Ich habe den Alkoholkonsum ganz massiv angesprochen und habe gesagt, das funktioniert so nicht und du setzt hier gerade unsere Beziehung aufs Spiel. Weil ich dann inzwischen auch mit Zweien verheiratet war, mit dem Alkohol und mit meinem Mann. Er trank ja immer und er wurde erst ruhig, wenn wir jetzt essen waren. Am Anfang konnten wir uns nicht in Ruhe unterhalten. Er brauchte dieses Alkohollevel, damit er sich auf mich einlassen konnte. Und wenn er einen bestimmten Pegel hatte, konnten wir uns unterhalten.
Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit Gudrun Dittgens darüber, wie es sich anfühlt, wenn geliebte Menschen so schwer alkoholkrank sind, dass es keinen Weg mehr zurückgibt in ein gesundes Leben. Wir reden auch darüber, was du als Angehörige oder Angehöriger bewirken kannst, wie du helfen kannst und wie du es schaffen kannst, dein Gleichgewicht nicht zu verlieren, im Spagat zwischen Verantwortungsgefühl und Hilflosigkeit. Gudrun ist 63 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrem Mann Klaus in Wuppertal. Ganz ursprünglich hat sie Ernährungswissenschaften studiert, aber mit den Geburten ihrer Kinder wächst ihre Leidenschaft zur Musik.
Ich bin gerne Mutter. Also Familie war immer so mein großes Ziel. Ich habe in Spielgruppen 10 Jahre gespielt, habe im Kindergarten 10 Jahre Gitarre gespielt. In der Grundschule habe ich unfassbar viele Musicals und Theaterstücke aufgeführt und da auch immer die Singgruppen geleitet, die Gottesdienste geleitet. Und habe dann auch in der katholischen Gemeinde so einen Chor aufgebaut. Das ist so ein bisschen auch mein Lebenswerk. Den leite ich immer noch und ja, ist sehr erfüllt, mein Leben.
Heute arbeitet Gudrun außerdem noch als Musiklehrerin und spielt klassische Gitarre. Und neben alledem pflegt sie ihren Mann, denn der leidet mittlerweile an alkoholbedingter Demenz, also an einem der Symptome des sogenannten Korsakow-Syndroms. Worum es sich dabei handelt, was das für Gudrun bedeutet, warum sie all die Jahre über bei Klaus geblieben ist, obwohl ihr immer wieder dazu geraten wurde, ihn zu verlassen, darüber sprechen wir später noch. Jetzt springen wir erstmal ungefähr 60 Jahre zurück in der Zeit.
Welche Rolle hat ein Alkohol in deiner Kindheit gespielt?
Mein Vater ist Mediziner oder war Mediziner, muss man ja sagen. Und ich bin im Münsterland aufgewachsen und da ist halt Alkohol gang und gäbe. Es gab immer auch Wein bei uns, der wurde zelebriert. Ich habe auch sehr deutlich gelernt, wie man Weingläser zu behandeln hat und wie die glänzen müssen. Der Weinkeller war auch immer gut gefüllt. Und irgendwie gab es dann zum Abendessen oder danach dann immer das Gläschen Wein. Damit bin ich groß geworden. Meine Großeltern haben viel Alkohol getrunken und das haben sie auch immer zelebriert. Ab 18 Uhr konnte man irgendwie trinken, das haben wir mitbekommen. Als Kinder brachten wir dem Opa immer den Schnaps und füllten den ein und konnten dann auch die Flasche zurückbringen. Wir haben auch mitbekommen, dass mein Vater abends Wein trank und das Bier durften wir in der Nachbarkneipe holen. Da wurden wir mit einem Bierhumpen mit so einem halben Liter losgeschickt und haben das dann da gezapft bekommen und haben das dann zurückgebracht. Das war alles ganz normal, das habe ich auch immer mitgekriegt. Ich habe auch als Kind, irgendwie im 5. Schuljahr, hatten wir irgendwo einen Kindergeburtstag. Da kriegten wir dann den Apfelschnaps als was ganz Leckeres angeboten. Ich fand's sehr ekelig.
Wahnsinn.
Mein Vater war auch zeitgleich als Mediziner, hat er in der Suchtberatung gearbeitet, von der Caritas. Und hat da die ärztlichen Vorträge geschildert. Und es fand am Mittagstisch durchaus diese Infos statt, dass jemand, der über Jahrzehnte keinen Alkohol getrunken hat und das erste Bier wieder trank, dass der eben rückfällig wurde. Und dass dann der Entzug wieder von vorne losging. Das war uns bekannt. Ich musste viel in der Praxis helfen. Was heißt, ich musste? Also mein Vater fand das gut, wenn wir da einen Einblick kriegten. Und dann haben wir bei den Notdiensten, die ja durchaus am Wochenende waren, mussten wir den Praxisdienst schieben. Und ich habe das auch gern gemacht, weil ich da viel mitkriegte. Da kamen dann teilweise junge Männer mit ihren Frauen, die in den Entzug wollten und wo mein Vater dann alles geklärt hatte, dass die dahin konnten. Und dann haben die Eltern des jungen Mannes gesagt, unser Sohn hat kein Problem, der bleibt zu Hause und geht nicht in den Entzug. Solche Geschichten, die haben sich nachhaltig bei mir eingeprägt.
Weil die sich so geschämt haben?
Nee, Alkoholproblem hat man nicht. Man geht damit eben um.
Okay, verstehe.
Gibt's nicht. Es gab's auch nicht, also wenn wir helfen mussten auf den Feten meiner Eltern, es gab immer große Feste, Meine Eltern haben viel und gerne gefeiert und wir haben dann immer bedient. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum diese Hände der älteren Herren so komisch zitterten. Ich verstand das nicht. Ich verstand aber wohl, dass die nach dem 6. Schnaps ruhig waren, diese Hände. Das habe ich in Erinnerung.
Und weißt du, ob dein Vater die als potenzielle Patienten identifiziert hat oder ob er da auch irgendwie so eine Trennung gemacht hat zwischen dieser feierliche Alkoholkonsum hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was ich in meiner täglichen Arbeit sehe.
Da habe ich jetzt keinen Eindruck, ob er direkt gecheckt hat, dass die alkoholabhängig waren. Ich habe es damals nicht gecheckt. Ich habe im Nachhinein dann verstanden, worum es ging. Mhm. Dass es viele Alkoholprobleme gab im Münsterland, wahrscheinlich nicht nur im Münsterland, die wird es hier genauso geben, das hat er gewusst. Aber es hatte nichts mit seinem Alkoholkonsum zu tun. Ich kann mich nur erinnern, irgendwann hat meine Tante mal was zu dem Alkoholkonsum meines Vaters gesagt. Da war aber hellste Aufregung angesagt.
Ja.
Und da wurde sehr deutlich gesagt, dass er, mein Vater, auf keinen Fall ein Alkoholproblem hat. Weil man das ja irgendwie steuert und man trinkt ja nicht schon morgens und bla und blub. Meine Mutter hat wenig getrunken, die hat später gar nichts mehr getrunken, die hat das nicht vertragen. Und mein Vater hat mit Beginn seiner Rente eben den Alkoholkonsum doch nochmal erhöht. Das war auch nicht schön. Da haben wir auch immer mal wieder was gegen gesagt, aber er hatte so die typischen Alkohollügen. Meine Leber ist in Ordnung und ich habe nichts. Aber an die Aufregung kann ich mich erinnern. Meine Tante hatte genau ins Schwarze getroffen.
Interessant. Ja, wenn sich jemand so aufregen muss, ne, ist immer so ein ganz guter Indikator.
Aber das habe ich damals nicht verstanden.
Ja, klar.
Das verstehe ich heute, weil er ist letztendlich an Organversagen gestorben. Gut, jeder sagt, er ist erst mit 91 gestorben und was soll das denn? Mhm. Aber dieses Organversagen war aufgrund des Alkoholkonsums.
Wie bist du denn dann zum Trinken gekommen in deiner Jugend?
Das war normal. Ich habe lange nichts getrunken. Ich habe dann im Rahmen des Abis einen ersten Rausch gehabt. Den fand ich ganz schrecklich und habe mir geschworen, das passiert mir nicht nochmal. Aber ich bin niemals auf die Idee gekommen, Alkohol komplett zu lassen. Ich habe immer irgendwie ein bisschen was getrunken, auch im Studium. Aber nie so, dass ich so völlig betrunken war. Aber irgendwie gehörte es dazu. Und wir hatten das unter den Studentinnen auch als Thema. Ich weiß noch, dass wir über eine gute Freundin auch gesprochen haben, weil die einfach sich auch immer mal wieder vornahm, nichts zu trinken und hat dann doch getrunken, wo wir dann schon sagten, das ist ein bisschen schwierig, ne? Und irgendwie nach dem Studium habe ich dann 3 Jahre bei Bayer gearbeitet, habe da auch meinen Mann kennengelernt und bin dann ja auch 4-mal schwanger gewesen und habe in diesen Schwangerschaften nie getrunken und auch nicht in der Stillzeit. Und mein Mann, der trank halt täglich. Der trank immer. Und es zählte auch was. Das war auch wichtig, dass ich dem Alkohol jetzt auch nicht abgeneigt war, auch in seinem ganzen Freundeskreis. Da wäre Abstinenzler völlig verpönt gewesen, weil es einfach überall dazu gehörte. Es gehörte beim Sport dazu, beim geselligen Beisammensein immer. Und ich habe dann, während die Kinder so im Kindergarten waren, das war so ab 95, da habe ich dann auch sicherlich zwischendurch Phasen gehabt, wo ich jeden Tag so ein bisschen getrunken habe. 1-2 Gläser Wein oder Sekt. Hatte dann aber verschiedene Schlüsselerlebnisse. Eins war zum Beispiel, dass ich beim Arzt gefragt wurde, wie viel ich trinke. Und ich nannte dann meinen Konsum, so täglich 1-2 Gläschen Wein. Und der fand das kritisch. Und da bin ich ans Nachdenken gekommen, weil das für mich absolut normal war. Und Kindergartenmütter, die haben sich unterhalten und haben dann so richtig lachend erzählt, ach, stell dir mal vor, es gibt tatsächlich Frauen, die trinken jeden Tag ein Gläschen. Das wird mir ja gar nicht in den Sinn kommen. Und machten sich da so richtig drüber lustig. Und da bin ich wach geworden. Und dann habe ich meinen Alkoholkonsum eingeschränkt. Immer mit dieser Sozialisation, Alkohol gehört dazu. Das heißt, ich habe nicht komplett aufgehört. Ich habe dann so alle 2-3 Tage mal ein bisschen getrunken, später dann noch weniger. Aber irgendwie auf die Idee, den komplett zu lassen, bin ich nie gekommen.
Als Gudrun zum ersten Mal ihren Alkoholkonsum hinterfragt, ist sie Mitte 30, hat Kinder im Kindergartenalter und ist glücklich verheiratet. Das ist in den 90ern und damals gibt es in Deutschland noch keine Sober-Szene. Also keine Bewegung von Menschen, die sich dafür feiern, dass sie nüchtern leben. Es haben nicht mal alle Haushalte Internet zu der Zeit. Trotzdem recherchiert Gudrun Trinkmengen, die unbedenklich sein sollen. Angeblich natürlich, ne? Weil wir durch die Forschung mittlerweile ja wissen, dass es keinen risikofreien Alkoholkonsum gibt. Aber ja, an diesen vermeintlich unbedenklichen Mengen versucht sie sich damals zu orientieren. Und sogar die machen ihr schon echt zu schaffen.
Das wurde mir von meinem ganzen Umfeld attestiert, dass ich so gut wie nichts trinke, weil ich nie auf Fäden getrunken habe. Ich habe immer den Fahrdienst übernommen, wenn wir essen gingen. Ich habe auch abends immer die Kinder abgeholt. Das heißt, abends blieb ich nüchtern, wo ich schon also sehr aufgepasst habe, dass ich nicht viel trinke. Für mich war es oft immer noch zu viel. Ich hatte am nächsten Tag Kopfschmerzen, wenn ich 2 Gläser Sekt getrunken habe und habe mir jedes Mal geschworen, lass es doch. Und nächsten Freitag habe ich dann doch wieder was getrunken.
Wie war das denn bei deinem Mann? Wie hat sich das denn bei ihm entwickelt?
Also wir sind jetzt 36 Jahre verheiratet. Ich habe von Anfang an ihn gewarnt, habe gesagt, du trinkst zu viel. Und der hat gelacht, hat gesagt, ach, mach dir mal keine Sorgen, ich habe früher viel mehr getrunken. Der hat immer getrunken, jeden Tag, immer.
Was?
Bier, Sekt. Kurze hat er weggelassen, die hat er dann getrunken, wenn wir aus Essen waren. Dann hat er Grappa getrunken oder wenn wir feiern waren. Und er fand das nicht schlimm. Und ich habe mich auch damit zufrieden gegeben. Ich habe den immer so ein bisschen gewarnt. Ich fand es auch kritisch, was er trinkt. Habe dann irgendwann beschlossen, ich übernehme für mich die Verantwortung und habe dann eben immer versucht, da wenig zu trinken. Und mein Mann, der hat damit überhaupt nichts am Hut gehabt. Der hat einfach gesagt, das findet er lächerlich und da kümmert er sich nicht drum. Und hatte dann auch viele von den typischen, wie ich im Nachhinein wusste, Sprüchen drauf. Ach, ich trinke ja nur wegen des Genusses und ein bisschen, um runterzukommen, und hat das völlig verharmlost.
Das geht so weiter, bis Gudrun Anfang 50 ist, also ungefähr bis 2013. Nach wie vor trinkt sie wenig oder nichts. Klaus trinkt täglich. Und Gudrun muss in den folgenden Jahren beobachten, wie der Alkohol ihren Mann nach und nach zerfrisst.
Und da spürte ich dann auch so eine gewisse Ohnmacht, weil ich nicht jemand bin, der da massiv richtig so einen Riegel vorsteckt, weil ich auch viel davon halte, den Partner auch ein bisschen zu lassen und nicht nur zu erziehen.
Mhm.
Und hab dann erst nach unserer silbernen Hochzeit, da hatte ich dann auch überhaupt erst die Zeit und die Muße, mich das Ganze mal zu googeln und mich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und bin dann deutlich geworden. Sehr deutlich.
Was hast du gesagt oder gemacht?
Ich habe den Alkoholkonsum ganz massiv angesprochen und habe gesagt, das funktioniert so nicht. Und du setzt hier gerade unsere Beziehung aufs Spiel. Weil ich dann inzwischen auch mit 2 verheiratet war, mit dem Alkohol und mit meinem Mann.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Er trank ja immer und er wurde erst ruhig, wenn wir jetzt essen waren. Am Anfang konnten wir uns nicht in Ruhe unterhalten. Er brauchte dieses Alkohollevel, damit er sich auf mich einlassen konnte. Und wenn er einen bestimmten Pegel hatte, konnten wir uns unterhalten. Wir sind sehr regelmäßig essen gegangen und ich liebe meinen Mann auch über alles, nach wie vor. Und dieses gemeinsame Essen war so immer unsere Zeit. Und er brauchte aber mindestens 2-3 Gläser Wein, um von den Augen her ruhig zu werden und nicht nur abgelenkt sein von anderen. Durch den Alkohol hat er auch eine gewisse Ungeduld und ich nenne es durchaus Aggressivität. Das ist so unberechenbar. Er kann sich dann auch nicht abgrenzen. Also wenn er zum Beispiel, er ist so ein Fußballer und freut sich da immer sehr und auf seinen Fußball und grenzt sich aber nicht ab, dass er einfach sagt, du, ich gucke jetzt Fußball und störe mich bitte nicht, sondern nee, du kannst jederzeit stören. Wenn ich dann aber komme und irgendwas frage, spätestens bei der 2. Frage werde ich total angeraunzt. Und das ist aber bis heute tatsächlich so. Heute ist es durch die Demenz bedingt und früher war es halt, ich glaube schon, der Alkohol. Das habe ich aber nie zusammengebracht. Nie.
Mm.
2016 war ich bei der Suchtberatung, bei der Caritas, habe ihm das gesagt. Ich komme nicht mehr klar mit deinem Alkoholkonsum. Ich habe ihm davon erzählt, er war total entsetzt. Und auch wirklich tief getroffen, ist aber nie auf die Idee gekommen, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren. Und Das Ganze hat nicht viel, also mir hat das überhaupt nichts gebracht, außer dem Hinweis, nutzen Sie Ihre Macht. Macht insofern, Klaus und ich, wir lieben, da ist ein starkes Liebesband. Und die haben mir gesagt, vielleicht macht das Ihnen zuliebe. Warum der aufhört zu trinken, ist eigentlich egal. Ich hatte immer die Illusion, dass er aus eigenen Stücken, weil er merkt, dass er sich selber schadet, aufhört zu trinken. Das hat aber nie funktioniert. Und dann sagten die mir in der Suchtberatung, dann nutzen Sie diese Macht, dass er sie so stark liebt und deswegen vielleicht aufhört. Warum der aufhört, ist egal. Hauptsache, er hört auf. Das haben die mir gesagt.
Und hast du das gemacht?
Nö, hat noch ein bisschen gedauert. Klaus ist dann noch in der Suchtberatung gewesen. Auch bei der Caritas war er jetzt nicht so angetan. Und dann habe ich ein Jahr später, 2017, eine Paarberatung gebucht. Und Nathalie, du glaubst es nicht, ich konnte nicht in Worte fassen, was mich daran stört. Ich konnte nicht benennen, inwiefern das mich wirklich schädigt, sein Alkoholkonsum. Ich habe den schon sehr geliebt und ich tue mich tatsächlich schwer, auch bis heute, da jetzt zu benennen, was mich an ihm stört. Das ist auch so ein, ja, ich liebe ihn.
Vielleicht, dass er sich selbst zerstört, oder?
Ja, das hat mich natürlich immer gestört. Ich habe auch gesagt, hör mal, weil er sagte dann immer, halt dich da raus, es ist mein Bier. Und dann habe ich immer gesagt, nein, es ist nicht dein Bier. Wenn dir mit dem Alkohol was passiert, bin ich diejenige, die dich pflegt. Und so ist es ja jetzt auch. Also es ist ja nicht nur sein Bier.
Mhm.
Klar macht er sich damit kaputt, auf jeden Fall. Was mich total getriggert hat, also jede Krise hat ja auch ihren Vorteil. Ich bin dann, als ich merkte, ich komme mit diesem Alkohol vorne und hinten nicht mehr klar, er wird den aber nicht ändern, dann fängst du ja als Angehörige an, also ich bin dann angefangen, andere Wege zu gehen. Ich habe ganz viele Persönlichkeitsentwicklungen mitgemacht, da bin ich angefangen, zahlreiche Kurse zu belegen, die alle mit Stressabbau, Verantwortung, Empathie, Zukunftsmut, Selbstmotivation, Resilienz, Gedächtnistraining, Kompetenz, Kommunikation, Charisma, Mentalkraft, Mut, Vertrauen, Simplify Your Life, Achtsamkeit, Respekt, Stimmenbalance. Also richtig gute Vorträge, die auch immer was mit mir gemacht haben, weil ich dann auch viel gegoogelt habe zu diesen Rednern. Bin dann in diesem Rahmen auch auf Robert Betz gestoßen, habe viele von seinen Büchern gelesen und viele Vorträge gehört. Und irgendwann habe ich was gelesen, vielleicht trinkt er so viel, weil du so viel schluckst. Und das war für mich ein totaler Triggersatz. Da bin ich so wach geworden und dann bin ich nur noch angefangen, bei mir zu gucken, weil ich wusste, ich komme an seinen Alkoholkonsum nicht dran.
Und wie hast du denn diesen Satz verstanden?
Vielleicht trinkt er so viel, weil du so viel schluckst, also dass ich so viel runterschlucke und mir gefallen lasse und nicht mich an bestimmten Sachen, dass ich mich da massiv wehre.
Aha.
Großes Harmoniebedürfnis und wenn ich was ansprechen muss, was unangenehm ist und wo ich Konfrontation erwarten kann und das war bei seinem Alkoholkonsum so, dann habe ich das sicherlich gesagt, aber ich bin da nie sehr massiv geworden. Das bin ich erst 2017, da gab es einen Urlaub, da bin ich sehr deutlich geworden. Da hatte ich inzwischen aber auch genug gelesen.
Was hast du da gemacht?
Ich habe mir das Alkoholverhalten wieder angeguckt. Wir hatten das Thema Alkohol ja jetzt oft genug gehabt. Und im Urlaub muss man dann ja erstmal recht Gas geben, so dass er die Treppe nicht mehr sauber hochkam. Und da habe ich sehr deutlich gesagt, dass das so nicht funktioniert und dass er dabei ist, die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Da war er total erschrocken, hat 4 Tage nichts getrunken und das war der Beweis dafür, dass er kein Problem hat und dann hat er wieder wie immer weitergemacht. Und da kam ich nicht gegen an. Eine Trennung kam für mich nicht in Frage und dann habe ich angefangen, Persönlichkeitsentwicklung noch massiv nach vorne zu treiben und habe ganz viele Vorträge besucht. Eva-Maria Zurhorst habe ich dann noch gemacht und bin dann auch auf deine Programme gestoßen. Und die zielen ja auch ganz viel auf Persönlichkeitsentwicklung. Und dann wusste ich irgendwie, wenn mein Mann mal jemals aufhört zu trinken, ist es hilfreich, wenn im Haus kein Alkohol ist. Und habe dann gemerkt, ja gut, dann fängst du am besten mal an. Ich hatte da einen Cage-Test gemacht und da war eine Frage mit Ja beantwortet. Und Das bedeutet ja, dass ich mich mal um meinen Alkoholkonsum kümmern darf.
Und als du dir dann deinen eigenen Konsum angeschaut hast, was ist dir da aufgefallen?
Es war bei mir nie so, dass ich einen Absturz hatte. Ich habe es zur Entspannung gemacht und ich mochte die Gespräche mit meinem Mann, weil natürlich auch meine Zunge dann lockerer war, entspannter, keine Ahnung wie. Ich mochte das. Ich mochte die Abende.
Mhm.
Das gehörte irgendwie dazu, das gepflegte Glas Wein. Und Klaus wurde auch auf jeder Fete so richtig bewundert, wie viel er vertrug. Das war auch so ein Männlichkeitsding. Und
ach Gott.
Damals, als ich als seine neue Freundin mit dazu kam, dann habe ich es auch mal gewagt, auf irgendwelchen Feiern mal einen Schnaps mitzutrinken. Ich war ja auch noch sehr jung. Und da zählte ich so richtig was. Boah, eine Frau, die auch mal einen Schnaps trinkt. Ne? Das wurde total hofiert.
Ach Gott.
Ich selber habe das sehr schnell gelassen. Ja. Und letztendlich, wie das immer so ist, ich sehe das Ganze nicht nur negativ. Also Klaus und ich, wir hatten wirklich trotz des ganzen Alkohols eine ganz tolle Ehe. Ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich unter seinem Alkohol immer nur gelitten hätte. Und dann habe ich ein bisschen mehr gegoogelt. Vor allen Dingen mein ganzes Umfeld erzählte mir, Gudrun, was willst du überhaupt? Du hast überhaupt kein Alkoholproblem. Du trinkst doch quasi nichts. Was ich geliebt habe, ist hier freitagsabends mit meinem Mann zusammen Sekt zu trinken. Hatte dann am nächsten Tag allerdings auch immer Kopfschmerzen und habe mir immer gedacht, warum eigentlich? Und das ging so über viele Jahrzehnte. Und irgendwann, als ich auf deine Programme gestoßen bin, habe ich gedacht, ja, einfach gar nichts mehr trinken. Das ist doch eine Dimension, die kannte ich nicht. Und habe dann deine Programme gebucht. Und die sind ja mega. Also das fängt ja schon an mit diesem, hey, du wunderbarer Mensch. Und wie geht es dir denn heute? Und also die sind unfassbar positiv formulieren. Und die taten mir in dieser Situation als Angehörige so gut.
Danke, das freut mich.
Ja, und auch diese Meditationstipps und dieses Tagebuch schreiben. Und ich habe das einfach alles gemacht. Ich habe das in mich reingesungen und es tat so gut in der Zeit. Es tat unfassbar gut. Ich habe auch direkt das zweite Programm gebucht. Und das war für mich, ich konnte mich so auf mich konzentrieren. Das mache ich ja sowieso immer viel durch diese Musik und durch das Gitarre üben und auch durch mein ganzes Netzwerk, was ich insgesamt durch die Musik habe. Ja, das hilft dann. Und seitdem habe ich auch nie wieder was getrunken. Und ich find's mega.
Und hat sich dadurch was in eurer Ehe verändert?
Ich war natürlich dann sehr offen gegen den Alkohol. Und das hat immer wieder richtig zu Stress geführt, weil ich da auch dieser Satz, vielleicht trinkt er so viel, weil du so viel schluckst, also dass ich nicht sage, was ich wirklich denke, das habe ich dann geändert und habe auch wirklich gegen den Alkohol Stellung bezogen. Und das hat zu Stress in der Ehe geführt. Weil er absolut nicht eingesehen hat, dass er auch nur, der hat ein Trinktagebuch geschrieben und fand das überhaupt nicht schlimm, war immer im schädlichen oder riskanten Bereich von diesem Kenn dein Limit. Das hat ihn nicht gestört.
Warum hat er das geführt?
Weil ich das wollte.
Ach so, ah okay.
Er macht schon viele Dinge mir zuliebe, aber nicht aus Eigenmotivation. Und ich hatte immer die Illusion, dass er da eine Einsicht hat.
Mhm.
Die kam aber nicht. Und dann verschlimmerte sich der Zustand drastisch, weil natürlich macht der Alkohol was mit, die Leberwerte waren immer in Ordnung. Ich bin dann irgendwann tatsächlich auch zu seinem Hausarzt gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und habe gesagt, ich kann nicht mehr, mein Mann hat ein Alkoholproblem. Und dann sagten die, wir können das von uns aus nicht ansprechen, weil alle Werte in Ordnung sind. So, und dann, ich habe ein Riesennetzwerk. Und ich habe mir viel, viel, viel Rat geholt. Ganz besonders bei einer der Schwestern. Ich habe 3 Schwestern. Und das hat auch immer gut getan. Ich habe durchaus auch Unterstützung von unserem Jugendpfarrer gehabt und dann hier aus meinem riesen Bekanntenkreis einzelne Leute rausgesucht, die mich auch geführt haben. Ich habe auch bewusst dann auch teilweise Freundinnen genommen, die auch ein bisschen die Seite vom Klaus vertreten haben, dass ich so alle Ansichten da hatte. Ja, und Natürlich hat er immer viel vergessen und natürlich konnte der sich von den Gesprächen vom Vorabend überhaupt nicht mehr erinnern. Also da war auch schon der Korsakow da, diese alkoholbedingte Demenz. Er war auch schon länger Rentner, konnte aber hier auch noch viele Aufgaben wahrnehmen. Und dann fing er an, am Mittagstisch zu konfabulieren. Und die Wochen davor wollte er schon seit 6 Wochen zum Hausarzt. Er hatte verschiedene Beschwerden, alle alkoholbedingt, wie sich im Nachhinein herausstellte. Mir war das klar, aber ihm nicht. Da existierte so eine Liste, die ich mit ihm zusammen erstellt hatte. Und dann konfabulierte der am Mittagstisch. Und dann habe ich nur noch gegoogelt, ob der Hausarzt jetzt auf hat. Der hatte auf. Und dann bin ich zu meinem Mann und habe gesagt, wir fahren jetzt zu deinem Hausarzt. Was soll ich denn da? Wir fahren da jetzt hin. Und dann sind wir da jetzt hingefahren und da gab es dann so ein Gespräch. Und da hatte ich inzwischen die innere Klarheit. Der Arzt hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat so ein bisschen gefragt und hat dann irgendwann meinen Mann gefragt, sagen Sie mal, was ist denn so mit dem Alkohol? Und sagte mein Mann, ja, meine Frau sagt immer, ich trinke zu viel. Und dann sagte der Hausarzt so, ja, ja, die Frauen, die haben ja schon mal manchmal andere Ansichten. Und mein Mann guckte mich schon so sehr siegessicher an und sagte, siehste, habe ich doch immer gesagt. Letztendlich hat das ganze Gespräch dazu geführt, dass der Arzt gefragt hat, können Sie sich vorstellen, den Alkohol ein bisschen zu reduzieren? Und da habe ich gesagt, eine Reduktion gibt es nicht mehr. Es gibt keine Reduktion, es gibt nur noch einen Entzug. Weil das mit den Reduktionen, dann fängst du an, darüber zu diskutieren, ob ein drittes oder viertes Glas Bier jetzt zu viel ist, Flasche Bier jetzt zu viel ist oder zu nicht. Und naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, es gibt nur noch einen Entzug, sonst gibt es hier gar nichts mehr. Und dann ist er in den Entzug gegangen. Und seitdem trinkt er auch nicht mehr.
Dieses Korsakow-Syndrom, das Gudrun erwähnt, ist nach dem Neurologen benannt, der es Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal umfassend beschrieben hat. Sergei Korsakow. Ganz grob gesagt handelt es sich bei diesem Syndrom tatsächlich um eine Form von Demenz, also um eine Erkrankung des Nervensystems, die dazu führt, dass das Gedächtnis nicht mehr richtig funktioniert. Es entsteht aber völlig anders als zum Beispiel eine Demenz durch die Alzheimer-Krankheit. Das Korsakow-Syndrom entsteht durch einen dauerhaften Thiaminmangel. Es fehlt also Vitamin B1 im Körper. Das wiederum passiert einerseits durch falsche Ernährung, aber auch dadurch, dass der Körper Vitamin B1 aus der Nahrung nicht mehr richtig aufnehmen und verarbeiten kann. Und hier kommt der Alkohol ins Spiel. Der verursacht nämlich genau das. Er schädigt nicht nur direkt die Hirnzellen, sondern er stört den gesamten Stoffwechsel so sehr, dass dieser Thiaminmangel auf Dauer zu einer chronischen Erkrankung werden kann. Dem Korsakow-Syndrom. Patienten mit Korsakow-Syndrom leiden ganz häufig unter Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und haben Schwierigkeiten, etwas Neues zu lernen. Das Langzeitgedächtnis ist auch betroffen, was sich oft so äußert, dass Betroffene sich nur bis zu einem bestimmten Punkt daran erinnern können, was in der Vergangenheit passiert ist. Dann kommt es zu diesen Konfabulationen, von denen Gudrun auch erzählt hat. Konfabulieren bedeutet, dass Betroffene das, an was sie sich nicht mehr so genau erinnern können, mit ihrer eigenen Fantasie auffüllen. Oder mit Teilen aus völlig anderen Erinnerungen. Egal, ob die wirklich passiert sind oder ob die zum Beispiel aus einem Film sind. Es kann also theoretisch passieren, dass dir ein Korsakow-Patient aus voller Überzeugung erzählt, dass du gestern gar nicht beim Sport warst, sondern dass du ein Casino überfallen hast und dass die Polizei nach dir sucht. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen witzig, aber das ist es natürlich überhaupt nicht, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der das wirklich meint. Hinzu kommen bei Betroffenen dann oft noch depressive oder manische Phasen, Müdigkeit und Antriebslosigkeit oder auch, dass neben dem zentralen Nervensystem auch andere Nervenbahnen im Körper nicht mehr so richtig funktionieren. Also dass dann Beine kribbeln oder Arme kribbeln oder einfach Bewegungsabläufe nicht mehr richtig funktionieren. Das ist also eine richtig heftige Krankheit und wenn die erst einmal chronisch geworden ist, dann ist sie auch nicht mehr heilbar. Das heißt, dann können Ärztinnen und Ärzte nur noch den Verlauf verlangsamen, indem sie den Patientinnen und Patienten dauerhaft und intravenös Vitamin B1 zuführen. Und Alkohol ist natürlich absolut tabu.
du hast dann gesagt, okay, es gibt nur noch einen Entzug und dann hat der Arzt dir zugestimmt und dann hat dein Mann gesagt, ja, okay.
Ja, er hat ab da nichts mehr getrunken und dann habe ich ihn ein paar Tage später in den Entzug gebracht. Der war nicht schön für ihn, aber das macht er dann auch alles für sich aus. Und danach gab es nochmal eine neurologische Untersuchung, auch für 10 Tage, glaube ich. Und dann hatte ich ihm ganz schön eigentlich so eine Reha besorgt. Er bekommt ja als Rentner keine Reha bezahlt. Das musst du dann selber bezahlen. Die bekommst du ja nur bezahlt, wenn du noch arbeitest. Und dann hatte ich ihm im Weserbergland eine sehr, sehr schöne Klinik, also ganz toll, besorgt. Und ich dachte, jetzt habe ich mal 8 Wochen verantwortungsfrei. Nach 7 Tagen sagt er mir, das ist hier nichts für mich. Und dann, da soll ich doch barfuß über die Wiese laufen. Hör mal, wo die Hümmelchen und die Mückelchen mich dann stechen. Nee, ich laufe doch nicht barfuß über. Was hat das denn damit zu tun, dass ich dich besser behandle? Nee, also das war so gar nicht seine Welt. Und ich halte auch eine Menge von Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ich möchte das ja selber auch für mich. So, und dann hat meine Tochter ihn abgeholt und ich saß da. Ich hatte mich wirklich auf, weil es ist so eine Verantwortung, die auf mir lastete und heute natürlich in einem ganz anderen Rahmen noch auf mir lastet. Ich wollte mal 8 Wochen verantwortungsfrei haben. Naja.
Ja, das kann ich verstehen.
War da nicht so.
Wann war das?
2021, im Mai hat er den. Und dann habe ich immer von Nathalie Stüben erzählt. Ich hatte ja schon beide Programme, hatte ich ihm auch ein Jahr vorher. Da hat er immer so ein bisschen, ich glaube, es ist auch bei ihm so eine Unsicherheit. Mhm. Ich fand immer, er hat sich über mich lustig gemacht. Aber irgendwie stärkt mich das dann auch zu merken, ist mir doch jetzt egal. Ich weiß, dass mir das gut tut. Aber es ist oft eine verletzende Art, die er da an den Tag legt. Und ich bin mir sicher, oder weiß es auch von ihm, dass er das niemals so beabsichtigt. Es kommt so rüber. Seine Absicht ist das nicht, mich dann zu verletzen oder mich bloßzustellen oder mich zu demütigen. Er tut es und spürt es nicht.
Wie hat sich das dann entwickelt?
Im Nachhinein frage ich mich, wie ich diese Zeit überhaupt überstanden habe. Mir geht es wirklich gut. Ich hatte meine Mutter zu uns nach Wuppertal geholt in ein Heim hier, aber auch Heim bedeutet ja, dass man den alten Menschen betreut. Ich hatte ihr so ein Netzwerk aufgebaut, dass sie zur Kirche kann, dass sie rauskommt, dass sie spazieren geht, weil es war auch Corona und es fand im Heim keine oder wenig Beschäftigung statt. Es war ja alles verboten. Und dann haben wir die immer rausgeholt. Ich habe die auch hier oft zum Essen gehabt. Das hat mein Mann auch komplett unterstützt. Er war ja jetzt nicht lange weg. Er war die 7 Tage im Entzug und war dann noch ein bisschen auf der Neurologie. Die Reha hat er ja nach 7 Tagen beendet. Das war ja nichts. Und ich habe hier Mutter noch betreut. Also das war schon viel. Aber ich bin da erstarkt in dieser Zeit, weil ich viel meditiert habe, viel meinen Sport gemacht habe, viel meine Musik. Zwischendurch hatte ich dann auch mal überlegt, ein bisschen mit der Musik kürzer zu treten, habe dann aber gemerkt, das ist nicht mein Weg.
Wie hat sich denn die Gesundheit deines Mannes, der Zustand, entwickelt jetzt seit 2021?
Die Demenz ist gigantisch. Also er hat inzwischen Pflegegrad 4 ist jetzt gerade beantragt.
Oh, bei.
Der Pflegedienst ist drin täglich. Tagespflege ist drin, 3-mal die Woche. Ich mache ja alles. Der ist extrem hilfsbereit. Und natürlich kann er die Einzelschritte, wenn ich ihm einzelne Dinge sage, die kann er ausführen. Aber ich strukturiere alles. Ich habe die komplette Verantwortung. Für Finanzen. Wir hatten eine Aufteilung in der Ehe. Also wir hatten eine gute Aufteilung. Da ist keiner ohne Arbeit raus. Und ich habe jetzt seinen kompletten Teil übernommen.
Boah, meine Hochachtung. Was du da leistest, ist ja Wahnsinn.
Aber mir geht's wirklich gut. Ich habe das jetzt auch gemerkt in der Vorbereitung für diesen Podcast. Es war ja so, ich hatte dich angeschrieben und wollte für Angehörige aus der Angehörigensicht berichten. Und krieg dann deine Fragen und die hatten dann nur was mit mir zu tun. Und der erste Impuls war natürlich, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Und sofort der zweite Impuls, ja, das soll jetzt so sein. Und dann bin ich angefangen, mir meine ganzen Mechanismen nochmal sehr bewusst zu machen und habe ja gemerkt, dass meine Musik mich trägt, mein Glauben, meine Bewegung, mein Netzwerk. So, und dann merke ich plötzlich um meine ganzen Stärken. Und dann merke ich, was auch diese Zeit, wo Mutter hier gelebt hat im Pflegeheim, wie schön die war und wie viel ich da nochmal von ihr mitgenommen habe, wie viel ich von meinem Vater bekommen habe, was ich für eine glückliche Kindheit hatte, was für Werte meine Eltern mir mitgegeben haben, mit dieser Struktur und Klarheit und Gottvertrauen und Empathie und Zuverlässigkeit und Standfestigkeit und Optimismus und Treue. Das ist schon, da habe ich viel gelernt jetzt in der ganzen Vorbereitung zu dem Podcast. Auch, dass ich so merke, es fallen einem ja im Leben immer irgendwelche Themen vor die Füße, mit denen ich mich auseinandersetze. Und ich habe immer auch die positive Seite von diesen ganzen Krisen. Und die sehe ich jetzt so deutlich, weil durch die ganze Pflegesituation mit meinem Mann bin ich auch auf tolle Menschen gestoßen. Oder damals mit meiner Mutter. Damals ist jetzt gerade mal 2 Jahre her, ne? Oder 3. Ich stoße auf so viel schöne Themen. So viel schöne Gespräche mit der Sterbebegleitung, mit der Pflegesituation, mit Auseinandersetzen mit alten Leuten, mit den Gesprächen mit meiner Mutter. Meine Mutter war ja hochintelligent und konnte so viel Geschichten bis zum Schluss erzählen. Das war schon großartig.
Das rührt mich gerade richtig gut und mit was für einer Wärme du auf diese Person blickst, die du liebst. Das ist wunderschön.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, auch mit meinem Mann, ich werde so oft gefragt, wieso bist du überhaupt noch bei dem? Und ich komme immer nur zu dem Ergebnis, dass es wohl Liebe sein muss. Jetzt muss ich aber auch ein bisschen heulen. Er hat auch nach wie vor so einen Humor und wenn er diese Geschichten von früher erzählt, er ist Borussen-Fan. Er ist mit Borussia Mönchengladbach mit dem Fußball groß geworden. Und das sind Geschichten, die er davon nach dem Krieg erzählen kann. Die sind so schön. Der Verein hat 100.000 Mitglieder und er ist das Mitglied, was am längsten da ist. Mitglied ist, weil er vom Kreissaaldirektor angemeldet wurde, vom Schwiegervater. Ja. Und die ganze Vereinsarbeit nach dem Krieg fand im elterlichen Wohnzimmer statt. Und jetzt fahren wir da immer nach Gladbach und haben da so Interviews mit der Öffentlichkeitsarbeit von denen. Und das ist, ey, das ist so ein Gewinn. Das ist für ihn eine Therapie. Die kriege ich hier durch keine Ergotherapie, durch keine Pflegetherapie, durch nichts, was dieser Fußballverein da leistet. Das ist schon schön. Und diese Geschichten, die sind ihm auch alle präsent. Und dann nach so Gesprächen, dann ist er auch so völlig oben und sagt immer, du Gudrun, da gibt's irgend so eine Krankheit, die ich habe. Aber die kann gar nicht sein. Weil wenn ich überlege, was ich alles habe, da kann ich doch gar nicht diese Krankheit haben. Ich sage, ja, die Krankheit heißt Demenz. Aber stimmt, wenn du das so siehst, ne? Das ist schon klasse, ja.
Ist irgendwo noch eine Hürde bei dir, bei euch?
Ich habe ein Problem mit Schuld. Ich suche immer die Schuld bei mir, das ist vom Elternhaus. Man soll immer mal so vor seiner eigenen Tür kehren. Und so, dass wenn irgendwo Konflikte sind oder irgendwie, Klaus und ich haben jetzt unterschiedliche Einstellungen zum Alkohol gehabt oder es gibt ja überall immer mal Konflikte. Dann suche ich immer zuerst die Schuld bei mir und anzuerkennen, dass es tatsächlich Situationen gibt, wozu ich nichts kann. Ne? Dann nach wie vor mit der Ungeduld und Gereiztheit meines Mannes umzugehen, die er so nicht spürt. Er spürt die nicht, er sagt dann immer, dass ich überempfindlich bin. Und dazu sagen, das stimmt nicht, du hast tatsächlich eine gewisse Ungeduld. Und das dann auch anzusprechen, da klopft mein Herz immer so. Da muss ich mich wirklich überwinden. Da zwinge ich mich zu dem ersten Satz, egal welcher das ist. Und wenn ich nur sage, du Klaus, da muss ich mich echt überwinden. Das ist immer noch sehr schwer, ja, sowas anzusprechen. Ich habe ein hohes Harmoniebedürfnis und da fällt es mir tatsächlich schwer, in die Konfrontation zu gehen. Und häufig sind mir viele Dinge auch gar nicht wichtig genug, um einen Streit anzufangen.
Bist du manchmal sauer auf ihn?
Nö.
Gar nicht, ja?
Ja, doch. Also wenn ich so nachdenke, was ich wirklich nicht haben kann, ist, wenn er mich so anfährt. für Dinge, wo ich überhaupt nichts für kann. Er hat dann eigene Probleme und ich kann da überhaupt nichts für und dann fährt er mich an. Da denke ich dann schon mal. Weil das kann er ändern. Und wenn es dann hier wieder richtig geknallt hat, inzwischen kann ich das auch, dass ich einen richtigen Knall herbeiführe, das habe ich mir schwer erarbeitet und das tut mir echt gut. Danach funktioniert's gut. Früher waren es dann so 3 Wochen, die dann gut funktionierten und das wird immer weniger durch die Demenz, weil er vieles ja auch nicht mehr umsetzen kann.
Was hast denn du gelernt aus eurer Geschichte?
Meditieren ist gut.
Ja.
Sich zu informieren ist gut. Heute mit diesen ganzen Podcasts und so kriege ich immer meine Antworten auch im Netz. Dann reden, 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 reden. Und jede Krise hat ihr Gutes. Jede Krise.
Was hat das jetzt Gutes?
Die Demenz? Mhm. Ja, ich habe ja eigentlich einen Teil des Partners schon verloren. Ich entdecke meine Stärken ganz anders. Merke viel mehr, wie ich Leute zusammenführen kann. Wie empathisch ich sein kann. Wie zuverlässig ich bin. Wie verantwortungsbewusst ich sein kann. Und wie wichtig es ist, trotz der ganzen Belastung wirklich in den Wald zu gehen. Jetzt habe ich mich angemeldet fürs Pilgern. Letztes Jahr und dieses Jahr bin ich dann einfach auch mal eine Woche in Österreich und gehe da wandern mit dem Jugendpfarrer. 1976 habe ich den kennengelernt und der hat mich durchs ganze Leben begleitet. Und jetzt ist so eine Zeit gekommen, wo das für beide gut passt, dass wir so Tage da wirklich schön wandern können. Und wie wichtig es ist, dass ich leite einen Chor, einen Kinder- und Jugendchor, und dass ich das weitermache, egal wie hier die Belastung wird, dass ich eher mir dann von außen Hilfe hole,
ja,
und dass ich noch so ein eigenes Leben habe. Das ist schön.
Gudrun, das war ein total schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, damit wirst du viele direkt ins Herz treffen.
Ich hoffe. Aber dir auch. Vielen Dank für deine ganze Arbeit. Also ohne deine Podcasts wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass den Alkohol komplett zu lassen eine gute Idee ist. Oder sagen wir so, ich habe das ganz oft mir vorgenommen, dass ich auch diesen Freitagabend wegfallen lasse mit den 2 Gläsern Sekt. Habe aber dann den nächsten Freitag dann doch immer wieder getrunken. Und deine Programme sind so aufgebaut, dass das dann überhaupt, es war richtig einfach. Und was mich gewundert hat, ich habe nie eine Podcast-Folge verpasst, habe jetzt nochmal alle durchgehört und von jeder Sendung nimmt man ja was mit und auch die YouTube-Videos, der kommt raus und dann höre ich die.
Wie schön.
Und ich habe immer gedacht, ja, du bist doch eigentlich durch mit dem Thema Alkohol, aber es sind so viele andere Lebensthemen einfach drin. Der Aufhänger ist immer Alkohol, aber du packst das so schön in jede Lebenssituation so mit rein. Das ist also wirklich bereichernd, auch für alle Leute.
Ach, das freut mich so.
Man muss gar kein Alkoholthema haben und trotzdem lohnt es sich, die zu hören.
Danke.
Gerne.
Schön, dass sie dir gefallen. Ja, das freut mich wirklich riesig.
Also sie macht da ganz tolle Arbeit. Das ist richtig, richtig schön.
Danke. Also es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch,
danke, mir auch,
alles, alles, alles Gute. Grüß ihn mal, dann kann er sich über uns beide lustig machen.
Ich bin mal gespannt, ob er das so witzig findet. Wer ist denn Nathalie Stüben? Ja, da hast du ein Buch von. Ja, das Buch, ja.
Hör mal, Klaus.
Ja. Ich habe das gelesen, ich fand das toll, ja.
Schön. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Wenn du dich in Gudruns Geschichte wiedergefunden hast, wenn in deinem Leben auch ein geliebter Mensch trinkt und du Angst hast, dass er oder sie sich damit zerstört, dann empfehle ich dir 2 meiner YouTube-Videos. Eines davon ist ein Interview mit Dr. Ulrich Kemper. Das andere ist ein Interview, das ich mit Julia Maria Kessler geführt habe. In beiden geht es um das Thema, was kann ich tun, wenn mein Partner oder meine Partnerin zu viel trinkt? Und beide Videos verlinke ich dir in den Shownotes. Außerdem möchte ich dir sagen, du bist nicht allein. Es gibt viele Selbsthilfegruppen für Angehörige und ich weiß auch, dass viele Angehörige diesen Podcast hier hören. In meiner OAMN-Online-Gruppe sind auch einige aktiv, also Menschen wie Gudrun. Falls du dich dort austauschen möchtest, schau gern mal in die Shownotes. Da findest du einen Link zu meinen Programmen. Und über die Programme bekommst du eben unter anderem Zugang zu unserer moderierten und privaten Online-Gruppe. Danke fürs Zuhören und falls du zu den Angehörigen zählst, danke, dass du dich informierst. Danke, dass du helfen willst. Ich wünsche dir alles Gute und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.